Als Rose erwachte und um sich sah, ohne zu verstehen, wo sie sich befand, fiel ihr Blick auf eine rote Pfingstrose mit runzligen Blütenblättern. In ihr regte sich etwas, das sich nach Sehnsucht oder vergangenem Glück anfühlte. Für gewöhnlich zielen solche inneren Regungen aufs Herz, bevor sie wie ein Traum zusammenfallen. Manchmal aber verhilft die erneuerte Zeit dem Geist zu frischer Klarheit. Das war es, was Rose an diesem Morgen in Anbetracht der Pfingstrose verspürte, die aus einer erlesenen Vase heraus ihre goldfarbenen Staubblätter darbot. Einen Augenblick war ihr, als könnte sie endlos in diesem kahlen Zimmer bleiben, dabei diese Blume anschauen, sich lebendig fühlen wie nie. Sie betrachtete die Tatamis, die Papierwände, das sonnenbeschienene Geäst vor dem geöffneten Fenster, die knittrige Pfingstrose. Endlich betrachtete sie sich selbst, wie eine Unbekannte, der sie am Vorabend begegnet war. Stück für Stück kehrte die Erinnerung an den Abend zurück. Der Flughafen, die lange nächtliche Fahrt, die Ankunft, der von Laternen erhellte Garten, die auf der Veranda kniende Frau im Kimono. Links der Schiebetür, durch die sie eingetreten war, rieselten von den Zweigen einer immergrünen Magnolie, die aus einer dunkelbauchigen Vase emporwuchsen, Lichtschauer. Man hätte meinen können, es regnete glitzerndes Wasser auf die Blumen, die Schatten auf den Wänden funkelten, ringsumher war eine seltsame, flirrende Dunkelheit. Rose hatte darin raue Mauern ausgemacht, Steinplatten, die den Weg zur Veranda ebneten, unsichtbare Geister. Das Halbdunkel war belebt und von Seufzern durchdrungen. Die Japanerin hatte sie zu ihrem Zimmer geführt. Im angrenzenden Raum stieg Wasserdampf aus einem großen Becken aus glattem Holz. Rose hatte sich ins heiße Wasser gleiten lassen, bezaubert von der Sparsamkeit dieser feuchten und stillen Krypta, dem Holzdekor, den klaren Linien. Als sie aus dem Bad gestiegen war, hatte sie einen Kimono aus leichter Baumwolle angelegt, als würde sie ein Heiligtum betreten. So hatte sie sich auch zwischen die Laken gelegt, mit einem unerklärlichen Gefühl der Hingabe. Im nächsten Moment war es verflogen. Jemand klopfte zurückhaltend und die Tür glitt säuselnd auf. Die Frau vom Vorabend kam und stellte mit kleinen, präzisen Schritten ein Tablett vor dem Fenster ab. Sie sagte ein paar Worte, zog sich in sanften Gleitbewegungen zurück, kniete sich hin, verbeugte sich, schloss die Tür. In dem Moment, als sie verschwand, sah Rose ihre gesenkten Lider zucken und war beeindruckt von der Schönheit ihres braunen Kimonos, der mit einem von rosafarbenen Pfingstrosen bestickten Obi gegürtet war. Der Nachhall ihrer kristallklaren, zum Satzende hin gebrochenen Stimme tönte im Raum wie ein Gong. Rose sah sich die unbekannten Speisen genauer an, die Teekanne und die Schale Reis. Mit jeder ihrer Bewegungen hatte sie das Gefühl, etwas zu entweihen. Durch den schlichten Rahmen eines Schiebefensters mit papierunterlegtem Glas schaute sie auf die ziselierten, zitternden Blätter eines Ahorns und jenseits davon auf ein größeres Panorama, einen Fluss mit wildbewachsenen Ufern, Kieswege auf beiden Seiten des Steinbetts, dazwischen weitere Ahorne und Kirschbäume. Zwischen den trägen Wassern stand inmitten einer Furt ein Graureiher. Oberhalb dieser Kulisse zogen Schönwetterwolken. »Wo bin ich?«, fragte sie sich, und obwohl sie wusste, dass die Stadt Kyoto war, entglitt ihr die Antwort wie ein Schatten. Es klopfte erneut. »Ja«, antwortete sie, und die Tür öffnete sich. Da war wieder der Pfingstrosengürtel. Dieses Mal fragte die kniende Frau, »Rose-san, get ready?« und zeigte auf die Badezimmertür. Rose nickte. »Was mache ich hier bloß?«, dachte sie, und obwohl sie wusste, dass sie gekommen war, um das Testament ihres Vaters zu hören, entglitt ihr die Antwort abermals. In der weitläufigen, leeren Badezimmerkapelle trocknete an der Luft, wie ein frisches Gemälde, neben dem Spiegel eine weiße Pfingstrose mit flüchtig in karminrote Tinte getunkten Blütenblättern. Das Morgenlicht, das sich durch eine mit Bambus verstrebte Luke ergoss, warf Glühwürmchen an die Wände und einen Augenblick, vom Funkeln geflutet wie von einem Kirchenfenster, glaubte sie sich in einer Kathedrale. Sie kleidete sich an, ging auf den Flur, dann nach rechts, kehrte vor einer geschlossenen Tür um, folgte den Windungen der Dielen und Papierwände. Nach einer Biegung wich das Papier dunklem Holz, von dem sich Schiebetüren abhoben, und nach einer weiteren Biegung kam sie in einen großen Raum, in dessen Mitte ein Ahorn lebte. Seine Wurzeln wuchsen in samtige Moosfalten hinein. Ein Farn neben einer steinernen Laterne schmiegte sich an seinen Stamm. Rings um den Baum verlief eine Glasfront, die zum Himmel offen war. Rose nahm die zerteilte Welt splitterhaft wahr. Sie sah den Holzfußboden, die niedrigen Stühle, die Lacktische und rechts in einer großen Tonvase ein Arrangement aus Zweigen, gespickt mit unbekannten Blättern, die feenleicht vibrierten. Der Ahorn aber brach den Raum auf. Ihre Wahrnehmungen ertranken in dem Riss, und Rose spürte, dass er sie an sich zog, ihren Atem ansaugte, dass er aus ihrem Körper ein Bäumchen mit wisperndem Astwerk machen würde. Nach einer Weile entzog sie sich dem Bann, ging um den Innengarten herum, dorthin, wo große Fenster den Blick auf den Fluss freigaben, und öffnete einen Flügel, der geräuschlos über die Holzschienen glitt. Entlang der mit Kirschen bewachsenen Ufer liefen morgendliche Jogger, wie das Herzpochen von Raum und Zeit. Und Rose wünschte, sich in ihrem Lauf ohne Vergangenheit und Zukunft, ohne Bindungen und Geschichte aufzulösen, wünschte sich, nur noch ein beweglicher Punkt zu sein im Zug der Jahreszeiten und Berge, der die Städte bis zu den Ozeanen durchquerte. Sie ließ ihren Blick weiter in die Ferne schweifen. Das Haus ihres Vaters lag oberhalb eines Kieswegs, den man zwischen den Zweigen der Bäume erkennen konnte. Am anderen Ufer der gleiche Kiesweg, die gleichen Kirschbäume, die gleichen Ahorne und noch weiter weg, den Fluss überragend, eine Straße, andere Häuser, die Stadt. Dann endlich, als Abschluss am Horizont, die sich wellenden Berge. Sie kehrte zurück zum heiligen Baum. Die Japanerin erwartete sie. »My name Sayoko«, sagte sie. Rose nickte. »Rose, son, go for a stroll?«, fragte Sayoko. Dann mit einem ungewöhnlichen Akzent. »Promenade?« Da waren sie wieder, die gebrochenen, nachhallenden Satzenden, die perlmutternen Augenlider. Rose zögerte. »The driver outside«, sagte Sayoko. »Wait for you.« »Oh«, sagte Rose. »All right.« Sie fühlte sich gedrängt und der Baum hinter Sayoko rief sie wieder zu sich, seltsam und lockend. »I forgot something«, sagte sie und lief hinaus. Im Badezimmer stand sie der weißen Pfingstrose gegenüber, ihren blutrot lackierten Blütenblättern, ihrer Schneeblütenkrone. »Chioten«, murmelte sie. Sie verweilte einen Moment, dann nahm sie ihren Leinenhut, verließ die Kapelle der Stille und des Wassers und ging zum Hauseingang. Im Tageslicht tänzelten die Magnolien wie Schmetterlinge. »Wie machen Sie das?«, fragte sie sich gereizt.